Führer innerhalb von kürzester Zeit ganz unten in einem Tal der Enttäuschung und Frustration angekommen war. Ganz unten. Und wenn man mal zerbrochen wurde, dann ist meistens der erste Schritt ist Rückzug. Rückzug von allem. Man zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, man blutet, man kauert und man leckt seine Wunden und man versteckt sich und hoffentlich sucht man gerade in dieser Zerbrochenheit die Nähe Gottes. Und David tat dies auch und er verkroch sich von nun an in einer Höhle. Und wir lesen das in 1. Samuel 22, Vers 1. Wer eine Bibel bei euch hat, der kann so ein bisschen den Finger immer da drin haben. Da heißt es nämlich in 1. Samuel 22, 1, David floh aus Gat in eine Höhle in der Nähe der Stadt Adullam. Und wenn bei einem Politiker heutzutage oder bei irgendeinem Hollywood-Sternchen irgendwelche Skandale aufgedeckt werden, dann verschwinden diese Leute erstmal in irgendwelchen Entzugs- oder Psychokliniken. Oder sie tauchen unter, bis sich die Wogen geglättet haben. Ich weiß nicht, ob diese Stars dann hinterher bessere oder geläuterte Menschen sind. Aber David zog sich erstmal zurück. Und interessanterweise beginnt nun in dieser Höhle ein langer Prozess des Scherbenkittens. Wir sehen das jetzt hier noch. Heinz hat es in seinen Predigten in den letzten Malen immer wieder über das Leben als Scherbenhaufen gesprochen. Und ich will heute euch zeigen, wie wichtig es ist, dass wir bereit sind, zerbrochen zu werden. Weil nur in der Zerbrochenheit kann Gott wieder etwas Neues anfangen und mit dir neu beginnen. Nun war ja niemand von uns mit David in dieser Höhle, um zu sagen zu können, was da genau mit ihm geschehen ist. Aber David selber hat niedergeschrieben und das im Psalm 142. Das finde ich echt schön an David, dass man immer wieder sehen kann, dass er sein Innerstes nicht nur ausspricht, sondern er schreibt es auch nieder. Und ich will euch einfach mal einen Impuls geben, darüber nachzudenken. Schreiben geht sogar noch eine Spur tiefer als nur drüber reden. Wenn ihr über eure Gefühle, über eure Sorgen schreiben wollt, dann nehmt es ruhig mal. Ist manchmal viel heilbarer als nur drüber reden. Auf alle Fälle, wir lesen Psalm 142 und das ist ein Psalm, der genau in dieser Höhle entstanden ist, als David dort sich versteckt hatte. Da heißt es, ein Psalm Davids, als er in der Höhle war, ein Gebet. Ich schreie zum Herrn, ich flehe zum Herrn um Gnade. Ich bringe meine Klagen vor ihn und breite alle meine Sorgen vor ihm aus. Denn ich bin verzweifelt und du allein weißt den Ausweg. Wohin ich mich auch wende, überall haben meine Feinde mir Fallen gestellt. Ich warte, dass jemand kommt und mir hilft. Doch niemand verschwendet auch nur einen Gedanken an mich. Niemand hilft mir. Niemand kümmert es, was aus mir wird. Herr, deshalb bete ich zu dir. Ich sage, du bist meine Zuflucht. Und du bist alles, was ich im Leben will. Höre mein Rufen, denn ich bin mit meiner Kraft am Ende. Rette mich vor meinen Verfolgern. Sie sind zu stark für mich. Hol mich heraus aus dem Gefängnis, damit ich dir danken kann. Die Gottesfürchtigen werden sich um mich versammeln, wenn du freundlich zu mir bist. So fühlte sich David als Höhlenbewohner. Nichts ist übrig geblieben und doch hat David in alledem Gott nicht aus den Augen verloren. Und er schreit zum Herrn, dass er ihn erlösen möge. Und hier können wir so ein bisschen einen Blick ins Herz erblicken, so die Stelle, die nur Gott wirklich sieht. David ist an der Stelle, an der Gott anfangen kann, ihn zu formen und neu zu gebrauchen. Und wenn uns dieser souveräne Gott einmal auf Null bringt, dann tut er das, um einen neuen Weg in unserem Leben zu bahnen. Nicht um es zu beenden. Unsere menschliche Perspektive ist nämlich ganz oft, aha, das hast du also verloren. Jenes hast du verursacht. Dieses hast du ruiniert. Beende doch jetzt am besten dein Leben. Und Gott sagt, nein, nein. Du sitzt in der Höhle, aber das bedeutet nicht, dass jetzt alles vorbei ist. Es bedeutet, dass es Zeit ist, deinen Lebenskurs zu ändern. Jetzt ist die Zeit, neu zu starten. Und genau das tut Gott jetzt mit David. David geht nicht von Ort zu Ort und jammert über seine unverdiente Misere. Er erzählt nicht groß rum, sondern er ist allein in seiner Höhle und klagt seinem Bedürfnis Gott gegenüber. Und jetzt schauen wir mal, was Gott tut. Und als seine Brüder und alle, die zum Haus seines Vaters gehörten, davon erfuhren, dass er jetzt in dieser Höhle sich versteckt hat, schlossen sie sich ihm schon bald an. Jetzt erinnert euch mal zurück. Es war immer so gewesen, dass Davids Familie ihn überhaupt nicht beachtete. Sein eigener Vater hatte beinahe vergessen, dass es ihn überhaupt gibt. Als Samuel damals ins Haus trat, um nach einem möglichen Kandidaten für den Thron zu suchen. Und später, als David in den Kampf zog, um Waffen gegen Goliath brauchte, da hatte es seine Brüder ihn zur Schnecke gemacht. Die haben gesagt, wir wissen genau, warum du da bist. Du möchtest nur beachtet werden. Und manchmal, wenn du in deiner Höhle sitzt, möchtest du niemand anderes um dich herum haben. Manchmal möchtest du einfach nur alleine sein. Vielleicht wollte David auch niemanden um sich herum haben, der sich selbst keinen Wert beigemessen hat. Aber so konnte er auch nicht erkennen, welchen Wert er für andere haben könnte. Und das haben wir oftmals auch nicht, wenn wir in so einer Situation stehen. Alles dreht sich um unsere Sorge, alles dreht sich um unsere Not. Aber welchen Wert wir mal durch unsere Sorge und durch unsere Not für andere mal haben werden, an das denken wir noch gar nicht. Und so konnte er auch nicht erkennen, welchen Wert er mal für andere haben würde. David wollte seine Familie nicht, aber sie kam. Er wollte sie nicht dort haben, aber Gott brachte sie trotzdem dorthin. Sie krochen geradewegs in seine Höhle zu ihm, aber es waren nicht die einzigen. Und jetzt schnallt euch mal an. Und noch weitere kamen, Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Da zieht sich einer zurück und will seine Wunden lecken in die Höhle. Gott bringt ihm seine ganze Familie dorthin und 400 Mann. David fand sich innerhalb von kürzester Zeit innerhalb von der Höhle mit lauter unzufriedenen und in Not geratenen Menschen wieder. Und genau jetzt begann Gott, Davids Leben in neue Bahnen zu lenken. Er fühlte sich nutzlos, misshandelt, missverstanden. Aber noch bevor er etwas dagegen unternehmen kann, treffen seine Brüder ein. Der Rest der Familie kommt. Und ich frage mich, wie es sein konnte, dass Saul ihn im ganzen Land suchen tut und von überall her finden Leute die Höhle Davids und wollen sich ihm anschließen. Das erinnert mich, wie Gott damals die Tiere zur Arche gebracht hat von Noah. Nicht Noah ist umhergegangen und hat die Tiere eingesammelt, sondern Gott hat die Tiere zu Noah gebracht. Und zweitens beginnt Gott etwas Neues mit lauter zerbrochenen, verschuldeten und verbitterten und in Not geratenen Menschen. Es ist interessant, wie Gott das macht. Gott baut sein Reich mit Sündern und Versagern, den Losern unserer Gesellschaft. Mit den Einfachen und den Bedürftigen. Das sind die Männer Gottes. Und deshalb hoffe ich, dass wir mal kapieren, dass es in unserem Leben nicht darum geht, etwas werden zu wollen in dieser Welt. Ich wage mal zu behaupten, dass wenn du in der Welt etwas gelten willst, dann wirst du unbrauchbar für Gott. Das wage ich mal zu behaupten. Wenn du in dieser Welt etwas gelten willst, dann wirst du unbrauchbar für Gott. Und diese feuchte und diese übelriechende Höhle, die wurde zu einem Trainingsplatz jener Menschen, die sich zu einem Heer entwickelten, das später David und seine gewaltigen Helden genannt werden sollten. Aus diesem zusammengewürfelten Haufen von lauter Versagern wurden später großartige Kämpfer und es wurde später die Regierungsmannschaft, als David den Thron bestieg. Und er verwandelte ihr Leben und formte sie. Er gab ihnen Ordnung, er gab ihnen Disziplin, er gab ihnen Charakter und er gab ihnen eine Ausrichtung. Und er wurde ihr Anführer und er unterrichtete sie in der Kampfkunst, mit dem Schwert zu kämpfen und mit Pfeil und Bogen. Aber Kämpfen allein war nicht alles, was er mit ihnen machte. Denn Stück für Stück richtete er sie geistlich auch wieder aus. Aus ihrer Zerbrochenheit richtete er sie auf und stellte sie wieder her. Und in Psalm 34, das ist ebenfalls ein Psalm, den David in der Höhle damals geschrieben hat, da lesen wir nämlich Dinge, die wir so rauslesen können, wie er für die einzelnen Leute dort geschrieben wurde. Da sagt er nämlich zu den Leidenden und denen in Not: Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Und zu den Verschuldeten sagt er: Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Und zu den Verbitterten sagt er: Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Gutem fehlen. Und dann schließt er das Ganze nochmal zusammen und sagt zu allen: Aber wer auf den Herrn vertraut, er leidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade in deiner Höhle heute befindest. Aber das will ich dir und das will uns dieses Bibelwort heute zusagen. Und das möchte ich, dass du dir das persönlich auch wirklich an dein Herz legen tust. Wer auf den Herrn vertraut, er leidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Und ich will dich ermutigen und ich will, dass du dir dieses Wort ganz persönlich nimmst. David wurde auf seinem Weg abwärts von immer neuen Schlägen getroffen, bis als einzige Blickrichtung nur noch aufwärts bleibt. Und als er dann aufsah, da war Gott da. Und er brachte ihm nach und nach einen Haufen von Niemanden, bis sie schließlich als die mächtigsten Männer von Israel erwiesen haben. Und das ist doch kaum zu glauben, wie Gott sowas regelt. Das können wir Menschen doch gar nicht führen, sowas. Und nun kommen wir zu der Frage: Was hat denn David in dieser Höhle damals so verwandelt? Wie kam es denn zu diesem Wandel und dieser Haltung in seinem Leben? Da möchte ich zunächst mal sagen, Zunächst litt David so sehr, dass er seine Bedürftigkeit einräumte. Wenn ich Schmerzen erleide, dann muss ich das jemandem gegenüber aussprechen, besonders Gott gegenüber. David schmerzte alles so sehr, dass er seine Bedürftigkeit zugegeben hat. Und ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen von einer Gemeinde. Da gab es einmal einen Mann, der versuchte, eine Gruppe von 14 Männern und Frauen dazu zu bewegen, miteinander nicht nur so oberflächlich zu sprechen. Wir kennen das, wenn man nach dem Gottesdienst rausgeht und dann kommt so die übliche Formel, wie geht's denn dir? Und dann heißt es immer gleich, ja, mir geht's gut. Ja, nächste Frage. Und dieser Mann hat das in seiner Gemeinde beobachtet und er hat gedacht, wie kann ich es schaffen, dass ich eine Gruppe von Leuten dazu bringe, von dieser oberflächlichen Reden in etwas Tieferes zu bringen. Und diese Leute, die hatten schon in dieser Gemeinde viele Gottesdienste jahrelang besucht, aber im Endeffekt hat niemand wirklich gewusst, wie es dem anderen in irgendeiner Sache wirklich geht, wie er dazu steht, was es ihm bedeutet und wie er darüber denkt und fühlt. Und dieser Mann versuchte nun, ihnen dabei zu helfen, in der Kommunikation auf so ein persönlicheres Niveau voranzukommen. Und dann hat er verschiedenen Leuten in dieser Gruppe vorgeschlagen, erzählt doch einmal persönliche Erlebnisse, die euch geformt haben in eurem Leben. Und das haben dann Einzelne gemacht, aber sehr zu seiner Enttäuschung berichtete jeder Einzelne aus dieser Gruppe nur über positive Erlebnisse oder Gefühle. Jeder von denen hat nur immer irgendwas Positives dann von sich erzählt. Und als das Ende dieses Zusammenseins dann war, fing doch noch eine junge Frau an, von ihren Gefühlen der Unsicherheit, ihre Gefühle der Minderwertigkeit und der Verzweiflung zu erzählen. Und als sie davon erzählt hatte, schloss sie dann mit den Worten: Ich wünschte mir so sehr, das zu haben, was alle anderen in der Gruppe anscheinend offenbar haben. Und alle anderen in der Gruppe, das schrieb der Mann in seinem Bericht, wir saßen da vollkommen verdattert. Wir waren es, die brauchten, was sie hatte. Die Fähigkeit, offen zu sein, persönlich, ehrlich und dabei verletzlich. Und als ich mich in der Gruppe umsah, erkannte ich, dass wir nun anfingen, einander zu vertrauen und dass wir es schaffen würden, in Jesus eins zu werden. Und alles nur, weil eine theologisch nicht geschulte, ehrliche Frau ihr Schweigen gebrochen, ihren Stolz überwunden hatte und in völliger Ehrlichkeit vorgegangen war. Und David schmerzte alles so sehr, dass er seine Bedürftigkeit zugab. An diesem Punkt muss man seinen Stolz überwinden, sich verletzlich machen, sonst geht es nicht. Zweitens, Ehrlichkeit. Um Hilfe zu schreien, bedarf Ehrlichkeit. Und ich denke, wir Deutschen, wir tun uns da echt schwer damit. Aber Gott schätzt solche Verletzlichkeit hoch ein. Er hat es damals getan und er tut es heute noch. Dem Moment, wo wir ehrlich werden, wo wir uns öffnen und verletzlich werden, ab dem Moment schätzt Gott es. Und er hilft uns dabei. Drittens war David demütig genug, um von Gott zu lernen. Und manche unter uns können eine Höhle nach der anderen in ihrem Leben bewohnen und wollen nicht von Gott lernen. Sie gehen in ihrem Leben von einer Höhle in die andere und sind nicht bereit, von Gott zu lernen. Nicht aber David. Es ist liebenswert, diese ausgesprochene Demut dieses Mannes zu sehen, wenn es seine Höhle sein muss, dann, wisst ihr, wenn es eine Höhle sein muss, dann wollen wir sie nicht bekämpfen. Wir haben viel zu viel Angst vor dem Schmerz, der es bedeutet, in so eine Höhle durchzugehen. Aber wir werden diese Höhle als einen Trainingsplatz für die Zukunft sehen. Und das ist das, auf wie wir Höhlen in Zukunft sehen müssen. Es ist der Ort, wo wir trainiert werden für die Zukunft, wo Veränderung stattfindet. Und es ist traurig, dass manche den christlichen Glauben so verkaufen, dass man da von einer Wolke zur nächsten schwebt und alles ist immer gut. Und das stimmt einfach nicht. Manchmal ist das Christenleben eine tiefe, dunkle Höhle, die mit eingebaut ist. Und viele von euch wissen, dass die Bekehrung das Wunder eines Augenblicks dauert. Dass aber die Herstellung eines Heiligen ein Leben lang dauert. Aber Gott wird deshalb nicht aufgeben, selbst wenn wir in solch einer Höhle sitzen sollten. Er ist noch nicht am Ende mit dir und auch nicht mit mir. Und wenn die schwierigsten Zeiten durchlebt werden sollten, in der wir uns je befinden, dann wird Gott mit uns in dieser Höhle sein. Und ich möchte zum Schluss nochmals deutlicher werden. Wohin gehst du, wenn dein Leben zusammenbricht? Wenn dein Partner von Trennung oder von Scheidung spricht? Wenn dein Kind von zu Hause abhaut? Wie ist es, wenn du deine Arbeitsstelle verlierst und vielleicht sogar noch schuld daran bist? Oder du hast finanziell einen dicken Fehler gemacht. Wohin gehst du, wenn deine Eltern Alkoholiker werden? Oder du findest heraus, dass deine Frau eine Affäre hat? Wohin wendest du dich, wenn du deine Aufnahmeprüfung verhauen hast? An wen wendest du dich, wenn du ins Gefängnis musst, weil du ein Gesetz übertreten hast? Du brauchst einen Schutz und du brauchst Zuflucht. Du brauchst einen Zuhörer, jemanden, der dich versteht, und du brauchst eine Höhle, in der du dich bergen kannst. Und beim Schreiben dieser Worte, da kam in mir der Wunsch auf, dass unsere Gemeinde so ein Ort sein kann, wo für dich zu einer Höhle wird. Ein Ort, wo du dich geborgen fühlst. Ich habe das hier schon erfahren dürfen. Aber was machst du, wenn niemand da ist, dem du deine Sorgen erzählen kannst? Wo findest du Ermutigung? David wandte sich an den lebendigen Gott und er fand ihn an einem Ort der Ruhe und der Reparatur. In die Ecke gedrängt, verletzt durch Feindschaft, entmutigt und verzweifelt, schreibt David nämlich im Psalm 31,1: Herr, bei dir suche ich Zuflucht. Jetzt, warum brauchen wir denn diese Zuflucht? Erstens, wir brauchen diese Zuflucht, weil wir verzweifelt sind und die Sorge uns immer, immer begleitet. Ich kenne keinen Tag meines Lebens, wo nicht immer irgendeine Sorge mich begleitet hat. Und Sorge ist immer um uns herum. Und ihr kennt dieses Gefühl. Die Augen sind rot vom Weinen, die schreckliche Sorgen drückt uns nieder. Dinge, die wir selber nicht ändern können, lassen uns verzweifeln. Dann brauchen wir eine Zuflucht. Zweitens, wir brauchen eine Zuflucht, weil wir sündig sind. Und die Schuld uns ständig verklagt. Manche kennen das Gefühl, wenn wir wieder versagt haben. Ich habe es wieder versiebt. Diese Schuldgefühle und dieser Kummer jagt uns in eine Zuflucht. Und drittens, wir brauchen eine Zuflucht, weil wir umzingelt sind von Gegnern und Angriffen, von Missverständnissen. Manche sind gequält von diesem Gewisper der anderen. Was mögen die anderen von mir denken? Und dieser Gedanke, was die anderen immer von mir denken könnten, der übersteigt manchmal unsere Leidenskraft. Entmutigte Leute, die brauchen keine Kritik mehr. Sie haben schon genug Schmerzen, sie brauchen nicht noch mehr Schuld oder Druck. Sie brauchen Ermutigung, sie brauchen eine Zuflucht, sie brauchen eine Höhle. Einen Ort, an dem sie sich verstecken und ihre Wunden lecken können. Ein Menschen, der bereit ist, fürsorglich und bereit zu sein, verfügbar zu sein. Einen Vertrauten. Einen Waffenbruder. Ich hoffe, dass es solche Menschen in unserer Gemeinde gibt. Und wenn du keinen kennst, dann suche denselben Schutz, den David suchte. Er gab Gott Namen wie meine Stärke, mein mächtiger Fels, meine Burg, meine Festung, mein hoher Turm. Und wir kennen heute noch einen weiteren Namen. Der heißt Jesus. Und Jesus ist da, der ist immer verfügbar, sogar für Höhlenbewohner wie uns, einsame Leute, jemanden brauchen, der sich um sie kümmert. Und das ist der Ort, an den wir hin müssen. Und damit möchte ich schließen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Vater, wie du manchmal Dinge in unserem Leben lenkst, das ist für uns unbegreiflich. Dass Dinge uns passieren in unserem Leben, die du nachher benutzen tust für andere, die in selbe Situationen geraten. Dass du uns als Bedürftigen nachher zu einem Ausbilder machst. Das verstehen wir heute noch gar nicht. Aber Herr, was wir verstehen wollen, ist, dass diese Höhlen, in die wir manchmal kommen, zu einem Trainingsplatz werden für die Zukunft. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass wir uns in all unserer Not auch an dich wenden und näher zu dir kommen, dass wir dir begegnen. Und Herr Jesus, ich möchte dich für jeden unter uns bitten, dass wir dir nahe sind. Dass wir jetzt gerade auch diese Osterzeit, diese Karwoche dazu nutzen, deine Stille zu suchen und deine Gegenwart zu suchen. Mach hier dieses Haus voll, dass Menschen wirklich auf der Suche nach dir sind. Sei mit deiner Gegenwart hier, wie du es versprochen hast. Und ich danke dir, dass es diese Höhlen in unserem Leben gibt. Und ich danke dir, dass David da durchgegangen ist. Und was du nachher aus ihm gemacht hast, Herr, das werden wir dann noch sehen. Danke, dass du so groß bist. Amen.